Der Predigttext, den sich Duschka auserbeten hat, stammt aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 17 bis 21. Dort schreibt Paulus an die Gemeinde zu Rom: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf das Gute bedacht vor allen Menschen. Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, in Klammern, Gottes. Denn es steht geschrieben, mir gehört die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn er dürstet, so tränke ihn. Denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Duschka, dein Text, den du zitiert hast, das nenne ich eine Steilvorlage. Damit hast du eine erste Linie gesetzt, unter der die Predigt nicht bleiben darf. Denn diese Geschichte von den Amish-Leuten und dieser wirklich unglaublichen Tragödie und der Frage, wie geht man mit sowas um, das ist ein Beispiel für diesen Text, das eigentlich kaum noch zu toppen ist. Dass Menschen, die tatsächlich den schmerzlichsten Verlust erleben, den man erleben kann, nämlich den irrsinnigen, unnötigen Tod der eigenen Kinder durch einen Menschen, der warum auch immer eine solche Tat getan hat. Das ist, glaube ich, wirklich das allerletzte, schlimmste, schwierigste, was Menschen erleben können. Und es ist genau der eine Punkt, an dem, sagen wir mal, die Frage der eigenen Religiosität ganz schnell ein Ende findet. Und wie schnell sie ein Ende findet, das erleben wir ja gerade in den USA als einem sehr religiösen Land, in dem die Frage der Rache, in dem die Frage der Todesstrafe total aktuell ist. Und es auch genauso viel fromme Christen und Baptisten gibt in den USA, die an der Stelle auch die Todesstrafe unterstützen. Dieser Mann hat sich selbst gerichtet. Aber was wird aus seiner Familie? Ein solcher Text, wie wir ihn hier haben in Römer 12, 17 bis 21, ist dann vielleicht die Speerspitze in einer solchen Lebenssituation. Es wird aber auch deutlich, wenn ich in eine solche Situation hineinkomme, brauche ich nicht anfangen, Bibeltexte zu lesen. Sie werden mich nicht mehr erreichen. Was ganz deutlich ist, wenn man in Situationen hineinkommt, die uns als Menschen und als Christen herausfordern, dann haben wir entweder vorher was gelernt und verstanden und erlebt und können es dann anwenden, oder wir werden es eben nicht erleben und können es auch nicht anwenden und schaffen. Denn hier geht es tatsächlich um die Frage einer Grundhaltung. Hier geht es um ein Grundprinzip, das menschlich gesehen sehr gleich aussieht. Ich hatte gestern eine Fortbildung, da ging es auch um das Thema Rache unter anderem und Ärger und Zorn. Und immer wieder wurde in dieser Fortbildung bei den Beispielen der Teilnehmern von dem Kursleiter deutlich gesagt, liebe Leute, denkt daran, wie dünn die kulturelle Schicht ist über unseren animalischen Trieben. Und bei den ganzen Beispielen, die dann auch kamen von den Teilnehmern, die allesamt aus Berlin kommen, kultiviert, mittelschichtsorientiert, war es ganz faszinierend zu sehen bei den Beispielen, wie in bestimmten menschlichen Extremsituationen absolut animalistische Bedürfnisse hochkamen und von Menschen auch gelebt wurden. Ob das Partnerschaften sind, wo es auf einmal zwei oder drei Partner gibt. Ob es tatsächlich Gewalt angeht, die Menschen gelebt haben, die sonst ganz kultiviert waren. Immer wieder kamen Beispiele, die deutlich machten, das, was wir an Kultur haben in unserem Land, ist etwas, was wir sehr zu schätzen wissen, aber es ist eine furchtbar dünne Decke über dem animalistischen Sein von Menschen. Und spätestens, wenn jemand über Gebühr gereist wird, sehen wir auch, wie schnell das umschlägt. Und du, Duschka, kommst aus einer Region, in der du noch in einer ganz anderen Art und Weise mit deinem Mann erlebt hast, wie sich Menschen, die Jahre, Jahrzehnte lang nebeneinander lebten, innerhalb von Wochen anfingen, sich gegenseitig umzubringen. Wie im ehemaligen Jugoslawien, einem Land, das viele aus Urlaubszeiten kennen, auf einmal etwas aufbricht und Menschen, die wirklich jahrzehntelang nebeneinander gelebt haben, sich gegenseitig töten. Wo man staunend davor steht, dass das in Europa passieren kann. Wo man staunend davor steht, dass das keine 2000 Kilometer von uns entfernt passiert. Und noch einmal deutlich macht, tatsächlich wie dünn diese Decke der Kultur über den animalistischen Trieben von Menschen ist. Und so sind wir. Und dieses Potenzial liegt in uns als Mensch. Und wir brauchen da nicht nur nach Ex-Jugoslawien gucken, wir können an der Stelle unsere eigene deutsche Geschichte gucken, wo mir nochmal deutlich wurde, wie unendlich kurz eigentlich diese 12 Jahre waren des tausendjährigen Reiches. Und wie unendlich die Folgen waren für uns und für die Welt von diesen 12 Jahren, in denen innerhalb kürzester Zeit animalistische Züge, die eigentlich schon seit Jahrtausenden hätten ausgerottet sein müssen, ein ganzes Land, eine ganze Nation, einen ganzen Kontinent erbeben lässt. Man braucht auch nur in Moabit wohnen, das ist übrigens auch schön. In Moabit gibt es ja auch so eine bestimmte Art des Umgangs, die, sag mal, auch sehr, ja, rudimentär, sehr, sehr animalistisch ist. Ich hatte das Beispiel gebracht, dass wir mit 20 jungen arabischen Männern in München waren, dort das freie Training des FC Bayern München besucht haben und auf dem Weg dort diese schönen Zeitungskästen stehen. Macht man auf, holt eine Zeitung raus, holt 2 Zeitungen raus, holt 10, holt 20 Zeitungen raus und guckt nochmal, ob man den Geldkasten knacken kann. Moabit meets München. Die haben nicht kapiert, dass man da einen Kasten stehen hat, ey, wo jeder beigehen kann, er kann jeder Zeitung rausholen, aber das mit dem Knacken von einer Geldkassette, das haben sie nicht hingekriegt. Und dass es Menschen gibt, die eine Zeitung rausnehmen und Geld reinstecken, das war für die völlig fremd. Und da saß man dann mit 14, 15, 16-jährigen jungen, großen, starken Männern, die um diese Kiste rumstanden und die beguckten wirklich wie etwas, was in dieser Welt eigentlich gar nicht existieren dürfte. Moabit meets München. Das war eine sehr spannende Erfahrung, wo wir nochmal gemerkt haben, auch, dass es nicht eben sinnvoll ist, dass die Jungen auf die Idee kamen, sie nehmen sich 20 Zeitungen mit und verkaufen die im Bahnhof. Geschäftstüchtig sind sie. Sondern wo wir gesagt haben, das lassen wir sein. Das läuft ja anders. Die Decke der Kultur, des Benehmens, das wir gelernt haben, die ist dünn. Was darunter zum Vorschein kommt, ist bitter. Es ist das uralte Prinzip des Stärkeren, der sich durchsetzt. Es ist das uralte Prinzip, dass wer mir zu nahe kommt, geschlagen wird oder getötet wird. Es ist das uralte Prinzip, wenn du mir was tust, mein Freund, dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Die Rache ist mein. So haben Menschen seit Jahrtausenden gelebt. Das ist das, was normal ist. Das ist auch das, was im Judentum, im Alten Testament noch relativ normal ist. Und das Alte Testament sagt ganz klar Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und viele fragen sich, was ist das für eine Kultur? Wie kann es sein, dass eine theologische Kultur, eine Kultur, die mit einem Gott zu tun hat, ein solches Gesetz schafft? Was die meisten dabei vergessen, ist, dass es das erste Mal in der Geschichte der Menschheit dazu gekommen ist, dass mit einer theologischen Begründung Blutrache vermieden wird. Dass das erste Mal ein Ausufern der Gewalt vermieden wird. Weil was bis dahin typisch war, war, dass du mir ein bisschen was tust, ich tue dir ein bisschen mehr, dann wirst du mir wiederum noch mehr tun, weil ich dir mehr getan habe, weil du mir aber noch mehr getan hast, mache ich noch mehr und irgendwann bringst du entweder meine Familie um oder ich bringe deine Familie um, weil sich die Spirale der Gewalt hochgeschaukelt hat. Auge um Auge, Zahn um Zahn heißt, nein, es darf keine Spirale der Gewalt geben, sondern es muss einen Deckel geben, es muss gemäßigt bleiben und das Ganze wird theologisch begründet. Das ist das, was dieses Zitat aus dem Alten Testament zum Ausdruck bringt und nichts anderes. Und in der geschichtlichen Entwicklung und in dem Weg Gottes mit seinem Volk geht der Weg weiter. Denn diese Art, wie Menschen miteinander umgehen und leben, findet seinen vorläufigen Höhepunkt im Leben und Wirken Jesu Christi. Da tritt ein völlig Verrückter auf. Einer, der wirklich verrückt ist. Dessen Maßstäbe so sehr verrückt sind, dass die Menschen ihn nicht begreifen. Dass die Menschen ihm zwar gerne zuhören und auch interessiert sind, weil er so verrückt scheint, aber die auch merken, sag mal, so kannst du doch nicht leben, das kannst du doch nicht ernst machen. So kann man doch als Kind Gottes nicht denken, weil die Welt ist doch nicht so. Und immer wieder haben Menschen sowohl zur Zeit Jesu als auch danach gesagt, das ist zwar schön und gut, was du da sagst und predigst und verkündigst, aber diese Welt ist nicht so. Diese Welt ist anders. Und wenn du in dieser Welt leben willst, dann musst du dich auch anpassen, so wie die Welt eben ist. Und dann kommt eben der schöne Satz, warum machst du das? Na, weil das normal ist. Das machen alle, also mache ich es auch. Das ist ein Prinzip, das sich auch ganz schnell in Kreisen findet, die christlich sind, die religiös sind, wo auf einmal tatsächlich eine entsprechende gleiche Haltung einfach da ist und christliche Grundlagen verloren gehen. Paulus war nun einer, der sich sehr intensiv mit Jesus beschäftigt hat. Und auch mit der Frage, wie das mit der Feindesliebe ist, mit der Nächstenliebe ist, wie das mit der Hingabe ist. Paulus war derjenige, der wirklich als frommer Jude versucht hat zu verstehen, was das Neue ist, was Jesus predigt. Und Paulus hat davon viel verstanden. Er hat wirklich verstanden, dass in Jesus etwas Neues passiert. Und dass das tatsächlich nicht nur eine Fortsetzung der jüdischen Religion ist, sondern dass es einen Doppelpunkt gibt und einen neuen Abschnitt, der sich komplett neu ereignet. Paulus benutzt dabei Begriffe, die er vorfindet. Er benutzt die Szene, die er kennt aus der jüdischen Synagoge, selbst bis hin in die Begrifflichkeiten hinein, die er benutzt. Und wer diese Verse 17 bis 21 verstehen will, diese Aufforderung so zu handeln, der wird nicht drum herum kommen, die ersten Verse Kapitel 12 zu lesen. Denn es handelt sich um ein Bild, würde ich mal sagen, wie mit konzentrischen Kreisen. Wenn ich einen Stein ins Wasser schmeiße, dann gibt es einen innersten Kreis und dann werden weitere Kreise nach außen folgen. Die Verse 17 bis 21 sind wie die äußeren Ringe eines konzentrischen Kreises. Und die Mitte, der Beginn dieses Textes und Themas findet sich in den ersten Versen. Dort schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, beim Erbarmen Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Das sei euer vernunftgemäßer Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach dieser Welt, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Er fragt, wo ist die Mitte? Wo kann ich ins Nichts den Nagel hineinschlagen? Wird, wenn er den Text aufmerksam liest, beim Erbarmen Gottes ankommen. Das ist das Innerste. Das ist das, wo nichts mehr hinter zurückgehen und gucken kann, als denn diese Grunderfahrung, die Paulus gemacht hat, eines barmherzigen Gottes. Erbarmen. Drei Begriffe gibt es im Alten und Neuen Testament, die auch von Paulus wechselweise benutzt werden. Und dieses Erbarmen ist tatsächlich das ganz konkrete Handeln, das dahinter steht. Nicht eine Haltung, sondern das Handeln, das wir finden, wie zum Beispiel beim barmherzigen Samariter. Da geht es nicht um eine Haltung bei dieser Art von Erbarmen, sondern bei dieser Art des Erbarmens geht es um das Handeln, dass es tatsächlich geschieht. Und den Begriff benutzt Paulus deswegen auch absichtlich und zielgerichtet. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, beim Erbarmen Gottes, eben nicht als Gott, der eine Haltung uns gegenüber hat, sondern Gott, der gegen uns über mit Erbarmen gehandelt hat. Mit diesem Blick lädt er uns ein, unsere Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Das sei ein vernünftiger Gottesdienst. Unsere Leiber, da steht tatsächlich Soma. Da steht tatsächlich das, was wir unter Somatisieren kennen. Nämlich etwas, was zutiefst mit Körperlichkeit zu tun hat. Also nicht nur der Kopf, nicht nur der Intellekt ist gefragt. Nicht den hat Paulus im Blick, sondern Paulus meint tatsächlich euer Leben. Ihr als Menschen, als fleischlich existierende Wesen, ihr seid eingeladen, euch hinzugeben, als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. Und wer diese Begrifflichkeiten kennt im Judentum, weiß natürlich sofort, worauf Paulus anspielt. Die Begrifflichkeiten sind ja den Leuten geläufig. Die haben ja innerhalb von 2 Jahren das gesamte Alte Testament durchgelesen in jeder jüdischen Synagoge. Und wenn man dann 20, 30 Jahre dabei ist, dann hat man das 10, 15 Mal minimal gehört. Jeden Text. Jeden. Wirklich jeden Text. Und diese Begrifflichkeiten sind so eindeutig die Kritik der Propheten am Handeln des Volkes Gottes. Das eben nicht soziale Verantwortung übernimmt. Das nicht im Blick hat, auf den Nächsten zu achten, ihn zu ehren und zu lieben. Und dass die Juden zwar eine bestimmte Frömmigkeit entwickelt haben, aber eben nichts von Barmherzigkeit verstanden haben. Diese Begriffe tauchen hier auf. Gebt euer Leben hin. Als ein wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ein Gottesdienst, man könnte wörtlicher übersetzen, besser übersetzt, ein Gottesdienst, der Sinn macht. Wobei die Begriffe, die hier zu finden sind, auch wenn Paulus vom Gottesdienst spricht, überhaupt nichts zu tun haben mit dem, was wir kennen. Unser Begriff Gottesdienst, Sonntagmorgen, 11 Uhr Gottesdienst, das meint eine Veranstaltung. Diesen Begriff gibt es im Alten Testament ebenso wenig wie im Neuen Testament. Sondern dort steht ein ganz anderer Begriff. Bei Paulus findet sich der Begriff Latreia. Und Latreia ist also ein Teil dessen, was einen Gottesdienst ausmacht, so wie ein Jude ihn verstehen würde. Ein jüdischer Gottesdienst wird komplett von Profis gestaltet. Von Anfang bis Ende. Wer mal die Gelegenheit hat, so einen richtig schönen, klassischen, orthodoxen Gottesdienst anzugucken, da gibt's ganz klares Programm. Da weiß jeder, was ihn erwartet. Da gibt's auch in dem Sinne nicht wirklich Überraschung. Sondern es gibt Priester, die werden dafür bezahlt, die kommen aus Priesterfamilien, die sind mittlerweile fast 4000 Jahre alt. Da wird man hineingeboren, das ist eine Sache, die hat sich entwickelt, da gibt's wirklich Vollprofis, die machen das. Die machen das für mich. Und ich kann als Jude in einen solchen Gottesdienst hineingehen, ich werde meine Sünden los, das ist wunderbar, ich bringe vielleicht noch ein kleines Opfer, wenn es besonders schlimm war, eine Taube oder ein kleines Tier. Aber ansonsten werde ich meine Sünden los und das macht jemand anders für mich. Das macht der Priester. Und ich kann da wirklich hineingehen, staunen, mich freuen, hinterher rausgehen und habe wieder, wenn es gut läuft, beim großen Versöhnungsfest für ein Jahr Ruhe. Kann bis dahin neue Sünden ansammeln und dann wird wieder das große Versöhnungsopfer gebracht durch die Priester. Und ich bin wieder meine Schuld los. Paulus redet von einer anderen Art Gottesdienst. Ein Gottesdienst, bei dem es nicht darum geht, ein Spektakel zu erleben. Sondern ein Gottesdienst, bei dem es darum geht, zu handeln. Paulus hat verstanden, dass Jesus hier eine ganz fundamentale Kritik an der Frömmigkeit seiner Zeit hat. Dass die Leute nämlich tatsächlich completo tutti das geistliche Leben in ihrer Synagoge abgespalten haben von dem Rest, was danach geschieht. Und wenn man einmal wirklich aufmerksam im Neuen Testament liest, auf wie viele Kapitel Jesus in deftigster Sprache mit den frommen Juden seiner Zeit schimpft, ist das beeindruckend. Volles Wort kriegen die brutale, vernichtende Kritik. Weil er deutlich macht, ihr habt etwas getrennt, was nicht getrennt sein darf. Das, was Paulus dann auch als Latreia, als Gottesdienst bestimmt und definiert, ist eben nicht, dass ich gehe in eine Veranstaltung hinein und lasse mich 60 Minuten berieseln, sondern eine Haltung dem Leben und Gott gegenüber, die sich konsequent auch außerhalb von kirchlichen Räumen niederschlägt. Für Paulus gehören zu einer gottesdienstlichen Veranstaltung verschiedene Elemente. Und das, was wir unter Gottesdienst verstehen, würde er vermutlich unter Liturgia verstehen. Es gibt also eine Ordnung, wie Dinge ablaufen. Und auch eine freikirchliche Gemeinde hat eine Ordnung. Und Sebastian fragte, was ist aus dem Präludium geworden? Das Präludium stand doch drin, aber das Präludium hat nicht stattgefunden. War doch aber in unserer Ordnung vorgesehen. Gottesdienst hat eine gewisse Ordnung, die kennt ihr. Und egal, wie freikirchlich wir sind, gibt es Elemente, die wiederkehren. Für Paulus ist eines der wichtigsten Elemente etwas, was man gar nicht so gut greifen kann. Es ist die Koinonia. Es ist die Gemeinschaft. Für Paulus ist also nicht alleine im Blick, wie etwas hintereinander abläuft, wer was wann macht, sondern für Paulus ist Gottesdienst eine Haltung, wo Menschen etwas an Gemeinschaft erleben, die sie teilen und in dieser Gemeinschaft sich verbunden wissen mit dem einen Herrn, der allen, die kommen, zu Schwestern und Brüdern macht. Und damit als allererstes jegliche Form von Hierarchie vernichtet für immer. Allein das ist der erste ganz grundlegende Bruch im Verständnis von Gemeinschaft und Gottesdienst im Vergleich zum Judentum. Da gab es eine ganz klare Hierarchie. Da gab es Priester. Da gab es Leviten. Und Paulus hat bei Jesus verstanden, dass das anders ist. Dass wir einen Herrn haben, der Rest sind Schwestern und Brüder. Wir leben als Menschen zusammen in Koinonia. Und in der Koinonia, die wir leben, gibt es die Didache, das ist die Lehre. Und es gibt das Brotbrechen und es gibt das Gebet. Und es gibt prophetische Reden. Und dann haben wir Gottesdienst. Paulus geht aber einen Schritt weiter. Er macht deutlich, dass dieser Begriff, den er benutzt, Latreia, dann nämlich dazukommen muss. Dass nach diesen vier Elementen, die er skizziert, auch im Römerbrief, danach das Entscheidende kommt. Denn Latreia heißt nicht Gottesdienst feiern, sondern Latreia heißt so handeln, wie Gott es mir sagt. Und das kennen wir auch im Alten und im Neuen Testament. Denn das ist der rechte Gottesdienst. Der Begriff taucht ja sonst im Neuen Testament fast nicht auf. Witwen und Waisen zu besuchen und Menschen beizustehen in ihrer Not. Und macht genau das deutlich, was auch Paulus hier skizziert. Gottesdienst ist nicht kommen und sich freuen und was erleben. Gottesdienst heißt, Gott zu dienen durch das, was ich verstanden habe. Das und nichts anderes ist bei Paulus unter diesem Wort Gottesdienst zu verstehen. Und dann macht Paulus deutlich, ihr lebt in der Welt. Und die Welt prägt euch, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Schönes Beispiel ist ja auch diese unglaublich schwere Diskussion, die die Kirchen haben und vor allem die Freikirchen haben, zum Thema Homosexualität. Wir leben nun mal in einer Stadt, bei der es selbstverständlich ein Riesenfest gibt, wenn der Christopher Street Day gefeiert wird. Und da werden Hunderttausende diesen Tag feiern. Wir haben innerhalb von 20 Jahren auch in Deutschland eine Wandlung erlebt, die ist gewaltig. Nämlich hin von einem ja eher unbekannten Phänomen, dass es das wohl gibt, Homosexualität, dass man nicht weiß, was man davon zu halten hat, fromme Christen das als böse sehen und innerhalb von 20 Jahren ein Wandel stattfindet. Und Christen müssen sich dazu neu definieren. Die müssen neu einen Bezug zu diesen und zu anderen Themen finden. Voreheliches Zusammenleben hat die Generation unserer Eltern überhaupt nicht als Idee gekannt. Na gut, bestimmte Sachen haben sie trotzdem gemacht. Aber sie haben nicht zusammengelebt. Zumindest das hat damals funktioniert. Das heißt, wir leben in der Welt. Und wir leben in einer sich wandelnden Welt. Und wir müssen in dieser sich wandelnden Welt überlegen, welche Werte, welche Maßstäbe wir übernehmen und was uns prägt, was uns ausmacht, wo wir hingehen. Und da geht es nicht darum, sich dann von der Welt abzuwenden, sondern zu prüfen. Zu prüfen, was der Wille Gottes ist. Und Paulus sagt, es ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das sollen wir hineintragen in die Welt. Es geht nicht darum, dass die Umwelt, in der wir leben, uns prägt. Das geschieht, das können wir gar nicht vermeiden. Sondern es geht darum, dass auch wir unsere Umwelt prägen. Dann sind wir bei dem Bild, mit dem du, Duduschka, die Steilvorlage gegeben hast. Meine Kinder werden getötet von einem Irren. Ich hatte 3 von 4 hier vorne sitzen. Du hast gesagt, du weißt nicht, ob du so reagieren könntest. Ich weiß auch nicht, ob ich so reagieren könnte. Aber wenn ich darüber nachdenke, stelle ich fest, dass diese Reaktion die beste war, die überhaupt Menschen leben können. Denn alles andere würde nicht helfen, würde nicht voranbringen, würde keinen Gewinn bringen. Aber dahin zu kommen, das kann ich nur, wenn ich vorher einen Wandlungs- und Verwandlungsprozess erlebt habe. Sonst ist das völlig unmöglich. Und genau das übrigens beschreibt Paulus auch in diesem Vers 3. Er sagt nämlich, wandelt euch um durch die Erneuerung des Sinnes. Und das Wort, was dort steht, ist das wunderschöne Wort Metamorphose. Das kennen wir aus dem Schulunterricht, wenn an der Stelle aus einer Raupe ein Kokon wird und aus dem Kokon schlüpft nach Monaten ein Schmetterling. Das ist Metamorphose. Das heißt, da verändert sich etwas so grundlegend, so komplett, dass das, was ich vorher erlebt habe, scheinbar nichts mehr mit dem zu tun hat, was ich hinterher erlebe. Das ist Metamorphose. Etwas wird komplett umgewandelt. Und das Bild, dieses starke Bild, gebraucht Paulus, wenn er von Christus redet. Wer sich Christus nähert, wer sich dieser Art Gott nähert, die Christus gepredigt hat, der soll tatsächlich eine Metamorphose erleben. Da gibt es eine äußere Hülle, die uns schützt, und dann darf sich innen drinnen alles verwandeln und umwandeln in das Bild hin, das wir von Christus gelernt haben. Und dann übrigens nochmal als kleiner Hinweis, was wird denn da verwandelt? Wir neigen immer noch dazu, als christlich zivilisierte Welt, in der wir leben, dass wir zu Kopfgeburten kommen, dass wir denkerische Akte pflegen, dass wir zu geistlichen Erkenntnissen kommen. Darauf geht Paulus überhaupt nicht ein, sondern Paulus sagt, es geht um die Erneuerung, um die Wandlung unserer Sinne. Und im Griechischen findet sich hier der Begriff Nous. Es befindet sich hier kein Hinweis auf das Denken, auf die Kognition, auf den Verstand, auf theologische Position, sondern dieser Begriff Nous wird benutzt tatsächlich als das, was uns als Menschen im Innersten ausmacht, in unseren Impulsen und Handlungen und der Art und Weise, wie wir auf irgendwelche Eindrücke von außen reagieren. Das ist also das, was direkt über dem Reflex ansetzt, nämlich das wirklich ganz tiefe Verhalten, Nicht einmal das angelernte Verhalten, wie wir es kennen, wo wir konditioniert sind, wo wir etwas an Verhalten einfach eingeübt haben, sondern dieses Nous meint, dass etwas wirklich zur Identität geworden ist. Wenn Paulus von Sinn redet, dann heißt es, da geht es nicht mehr darum, mache ich das jetzt richtig, sondern dann geht es darum, dass etwas so tief zur Identität geworden ist, dass ich gar nicht anders kann. Erneuert diesen Teil in euch, der spontan reagiert unter Umgehung des Gehirns. Denn da spielt die Musik. Und das schönste Beispiel ist dann eben genau eine solche Situation, wie du sie beschrieben hast. Wenn an der Stelle meinen Kindern Gewalt angetan wird, wie wäre mein Reflex? Jede Mutter wird zu Löwen. Sofort. Und Väter werden auch zu Menschen, in denen auf einmal Energien wach werden, in Sekundenbruchteilen, wo man staunen kann. Das ist unsere animalistische Seite, die zu uns gehört. Und Paulus sagt, bis in diese Tiefen hinein geht der Veränderungsprozess, wenn wir wirklich begriffen haben, was Jesus Christus für uns bedeutet. Wenn wir jetzt mit Paulus reden könnten, wenn Paulus hier wäre und wir würden ihn zu diesen Versen befragen, dann würden wir staunen, wie lange, wie tief Paulus über diese Begrifflichkeiten nachgedacht hat und wie sehr ihm klar war, wie unendlich tief diese Metamorphose geht, wenn wir Christus nachfolgen. Und dann weiß Paulus auch zur Genüge, an wie vielen Stellen wir angefangen haben und aufgehört haben. An wie vielen Stellen wir etwas so anfänglich begriffen haben, aber dann gehen wir raus und machen weiter als wie zuvor. Dann sind wir christlich, aber wir sind nicht Christen. Wir sind Menschen, die ein bestimmtes Gedankengut hegen und pflegen, aber an vielen Stellen eben Menschen, deren Nous, deren tiefster innerer Sinn diese Metamorphose noch gar nicht erlebt hat. Aber genau das hat Paulus im Sinn. Man kann diese Verse elendig abklatschen in einer Predigt, indem man Ermahnung nach Ermahnung über die Leute ausgießt. Und ich kann euch jetzt ermahnen, macht es so, handelt so und redet so und tut so und macht dies und das. Wir haben 15 verschiedene Ermahnungen, an denen wir uns abarbeiten und abmühen können. Aber wir würden damit absolut am eigentlichen Thema vorbeischießen. Denn das hat mit einem ganz tiefen inneren Prozess der Verwandlung und der Veränderung zu tun. Ausgelöst durch den einen, der uns gegenüber barmherzig war. Nicht der eine Haltung uns predigt, was Barmherzigkeit sei, sondern von dem einen, der Barmherzigkeit gelebt hat und gesagt hat, so sollt ihr auch leben. Denn so hat euch Gott, euer Vater, gedacht. So sieht er euch. Und ihr könnt an der Stelle wieder zu Menschen werden, die so tief in ihrer Seele, in ihren Sinnen verwandelt werden. Ich wiederhole es gerne. Hier steht nichts von Denken. Hier steht nichts von Kognition. Hier steht nichts von theologischen Positionen. Hier steht etwas von tiefsten Lebenswesensanteilen unseres Seins, die durch Jesus Christus verwandelt werden sollen in etwas anderes als das, was da vorher war. Und eine solche Geschichte wie mit den Amish People beschämt mich persönlich aufs Tiefste. Und ich stehe staunend und beeindruckt mit einem unendlichen Respekt vor Menschen, die so gehandelt haben. Und damit auch zeigen, dass das nicht nur leere Worte sind, sondern dass das passieren kann. Aber wer nicht anfängt, es lange einzuüben, bevor das Elend dieser Welt über mich hereinbricht, der wird eben nicht verwandelt sein. Der wird nicht dann in dem Augenblick losgehen können und sagen, was mache ich denn jetzt? Das muss vorher geschehen. Und wer bis in diese Tiefe hinein Christus an sich heranlässt, den betrachte und bezeichne ich persönlich als erlöst. Und da kann man drüber nachdenken, was wohl mit all den anderen ist, die das überhaupt nicht an sich heranlassen wollen. Die viel früher eine innere Grenze aufzeigen und sagen, danke reicht. Und dann können wir gerne darüber nachdenken, wie Jesus uns begegnen würde, wenn wir solche Menschen sein sollten? Wie würde er uns angucken? Wenn er uns begegnet, würde da ein Lächeln sein, weil er in uns spürt, dass wir Menschen sind, die dieses Angebot verstanden haben? Würde er uns vielleicht zuzwinkern und einfach spüren, du hast es begriffen? Oder würde er eher mit einem sehr fragenden oder auch traurigen Blick uns begegnen und denken, oh, sie haben es oft gehört. Sie haben es oft akustisch an sich herankommen lassen. Aber haben aus was für Gründen auch immer nicht gewagt, nicht geglaubt, dass es noch viel mehr, viel tiefere Erfahrungen gibt, als die, die sie kann. Und wer dann die Nagelprobe machen will, ob er das wirklich erlebt hat, kann dann in den äußeren konzentrischen Kreisen gucken, ob wir schon so weit sind oder nicht. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf das Gute bedacht vor allen Menschen. Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächet euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so speise ihn, wenn er dürstet, so tränke ihn. Denn wenn du dies tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Amen.